Deutschlandfunk, der Kulturnachmittag.
Mit Sandra Pfister, herzlich willkommen. Ganz allmählich öffnen die Schulen wieder. Wann aber werden Kinder mit besonderem Förderbedarf dran sein? Wann dürfen sie zurück in die Schule? Eltern von Kindern mit Förderbedarf haben das Gefühl, ihre Belange spielen kaum eine Rolle bei den derzeitigen Diskussionen. Digitales Lernen zu Hause funktioniert für Kinder nur eingeschränkt bis gar nicht. Und die Betreuung fordert sehr viel mehr Zeit und Kraft als bei Kindern ohne Behinderung. Wie es für Sie und Ihre Kinder und die Eltern, die behinderte Kinder haben, schulisch weitergehen soll, darüber reden wir heute bis 15 Uhr. Im Kulturnachmittag. Kinder mit Förderbedarf in der Corona-Krise sind heute unser Thema. Und wir möchten gerne von Ihnen hören, wie Sie diese Situation als Lehrkraft, als Schüler oder als Elternteil erleben. Was wünschen Sie sich und welche Ideen und Vorschläge haben Sie, um auch Kindern mit Förderbedarf in Zeiten von Corona Bildungsteilhabe zu ermöglichen? Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Meine Gäste, das sind Jan Klug, er ist Vater eines Förderkindes und Mitglied im Vorstand der Landeselternkonferenz Nordrhein-Westfalen. Guten Tag, Herr Klug.
Guten Tag.
Dann ist Matthias Richter uns zugeschaltet, Staatssekretär im Schulministerium in Nordrhein-Westfalen. Auch Ihnen einen schönen guten Tag, Herr Richter.
Schönen guten Tag aus Düsseldorf.
Angela Ehlers, die Bundesvorsitzende im Verband Sonderpädagogik, ist uns zugeschaltet. Frau Ehlers, guten Tag.
Guten Tag aus Schleswig-Holstein.
Und am Ende sprechen wir auch noch mit Gino Casale, Professor für Sonderpädagogik am Institut für Bildungsforschung an der Universität Wuppertal. Herr Klug, fangen wir mal mit Ihnen an. Sie haben einen 13-jährigen Sohn, der eigentlich eine Förderschule für geistige Entwicklung besucht, seit Wochen aber eben nicht mehr. Jetzt sollen Sie ihn beschulen. Erzählen Sie uns doch mal, wie Ihr Alltag jetzt so aussieht.
Ja, es ist relativ ungewohnt, unser normaler Alltag. Vielleicht fangen wir damit mal an, damit man sich das vorstellen kann, weil das schon ein bisschen anders ist als vielleicht an der Regelschule. Der Noah wird morgens abgeholt, typischerweise so gegen 7:30 morgens und hat dann ab 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr Schule und fährt dann mit einem Sammeltransport auch wieder nach Hause und ist dann so gegen 16 Uhr, 16.15 Uhr wieder bei uns. Das heißt also, den Zeitraum, den man normalerweise so im Arbeitsleben verbringt, der ist eigentlich abgedeckt. Das fällt jetzt halt komplett weg und wir müssen das irgendwie auffangen, weil es alternative Betreuung an der Stelle auch nicht gibt. Problematisch ist das ein bisschen deswegen, weil es beim Noah mit der Beschulung eben nicht damit getan ist, dass man mal eine Aufgabe ausdruckt und er die dann selbsttätig erledigen kann und man das dann nur mal zwischendurch unterstützen muss, sondern man muss ihn quasi die ganze Zeit dabei begleiten. Das heißt, Zeit, die man damit verbringt, oder die das Kind mit Lernen verbringt, ist auch 100% belegt durch denjenigen, der ihm was beibringen soll.
Das heißt, Sie sitzen immer neben ihm.
Genau. Also in dem Augenblick, wo er Aufgaben erledigt, muss immer jemand neben ihm sitzen, weil er ansonsten gar nichts tut. Das liegt nicht daran, dass er körperlich nicht in der Lage wäre, das zu tun. Das ist er schon. Er hat keine körperlichen Einschränkungen. Aber seine Aufmerksamkeitsspanne ist doch sehr eingeschränkt. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, sich mit was anderem zu beschäftigen, dann wird er das auch tun. Und das Verständnis ist nicht so weit ausgeprägt, dass man ihm sagen kann, du machst jetzt mal die nächste halbe Stunde das. Das macht er dann wahrscheinlich so 3 bis 4 Minuten. Und danach guckt er sich die Sachen dann an, aber macht nichts mehr damit.
Das heißt, es hört sich so ein bisschen nach einem endlosen Kampf an, den verschiedene Eltern, andere Eltern wahrscheinlich auch kennen, aber bei Ihnen ist es viel intensiver.
Genau, also wir haben auch noch andere Kinder, die Regelschulen besuchen. Natürlich muss man die auch anhalten, ihre Aufgaben zu erledigen. Es ist ja nun nicht so, dass das unbedingt immer größte Freude hervorruft, aber beim Noah ist es halt so, dass man ihm tatsächlich dann auch die Hand führen muss oder ihn immer wieder kontinuierlich korrigieren und anleiten muss in dem, was er tut.
Welche Lernangebote bekommt er denn von seinen Lehrern, von seiner Schule?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also viele Gegenstände viele Dinge, die er an Lernmaterialien hat, sind halt eben nicht ein Blatt Papier, sondern sowas wie Symbole, die ausgedruckt, laminiert und mit einem Klettverschluss versehen sind, wo dann zum Beispiel gelbe große Punkte und kleine Punkte drauf sind und er die dann entsprechend groß und klein zuordnen muss und nach Farben zuordnen muss. Oder wo er Karten mit Bildsymbolen den Buchstaben zuordnen muss, mit denen dieses Wort anfängt. Und weil das halt so Materialien sind, die tatsächlich haptisch verfügbar sein müssen, ist das nicht ganz so einfach, die mal per Mail zu verschicken. Also die Schule bemüht sich da schon, das muss man wirklich sagen. Die werfen uns auch schon mal was in Briefkasten an Materialien, was ich sehr gut finde. Aber es bleibt natürlich dabei, das Angebot, das in der Schule vorhanden ist an Materialien, ist natürlich um erhebliches größer als das, was bei uns zu Hause möglich ist.
Das heißt, sie müssen ein bisschen improvisieren, ne?
Ja. Genau, also man muss halt gucken, wenn man immer das Gleiche mit ihm macht, macht er das irgendwann auch blind, ne? Also dann stellt sich da kein weiterer Lernerfolg mehr ein, sondern dann ist das einfach nur noch Wiederholen einer festgelegten Tätigkeit. Die Abwechslung, die da im Lernalltag vorhanden ist, die fällt dann manchmal schon etwas hinten rüber.
Wie reagiert er denn darauf, dass er keine reguläre Schule mehr hat, sondern dass Sie jetzt zum Vollzeitlehrer mutiert sind?
Es wäre schön, ihn das fragen zu können. Da er zwar alles versteht, was man sagt, aber nicht sprechen kann, muss man das immer so ein bisschen versuchen, aus seiner Stimmung und seinem Verhalten abzuleiten, was er denn so fühlt oder denkt. Er geht eigentlich gerne in die Schule, was man sehr gut daran feststellen kann, dass er morgens wirklich darauf wartet, dass der Bus kommt und er sich dann freut durch Klatschen, Lachen und Ähnliches, dass er, wenn er in den Bus einsteigt und sich auch freut, wenn er seine Lehrer mal auf dem Schulfest oder so sieht. Also er fühlt sich da wohl in diesem Raum. Und gerade in der Anfangsphase war das nicht ganz einfach, weil wir sind dann morgens aufgestanden und es gibt dann einen relativ festgelegten Ablauf und der war dann auf einmal unterbrochen, weil kein Bus kam. Und da hat er dann schon aus dem Fenster geguckt und auf den Bus gewartet, der kam dann nicht und dann hat er auch geweint. Also das war schon so, dass ihm das offensichtlich fehlt. Und ich weiß nicht genau, wie gut das funktioniert, wenn ich ihm erkläre, dass das nicht seine Schuld ist, dass die Schule nicht stattfindet irgendwie.
Naja. Man hört die Schwierigkeiten auch in der Kommunikation. Sie sind ja nun auch im Vorstand der Elternkonferenz Nordrhein-Westfalen. Was sagen denn die anderen Eltern? Reicht das, was ihnen angeboten wird, um mit dieser schwierigen und nochmal verschärften Beschulung klarzukommen? Oder gibt es da großen Unmut?
Das ist, wie glaube ich, bei allen anderen Schulen auch sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Eltern, die sich sehr gut unterstützt fühlen von ihren Schulen. Es gibt Eltern, die sagen, die Kommunikation ist null und findet überhaupt nicht statt. Das ist aber was uns auch zum Beispiel aus den Gymnasien oder aus Grundschulen rückgemeldet wird. Also das ist nicht schulformspezifisch, glaube ich. Es ist auch so, dass eine ganze Reihe Kinder, jetzt nicht nur welche, die tatsächlich Förderschulen besuchen, sondern es gibt ja im Rahmen der Inklusion auch Kinder mit Förderbedarf, die eine Regelschule besuchen. Viele von denen haben dann einen Schulbegleiter, der sie so in ihrem Alltagsleben und natürlich auch bei dem Prozess des Lernens unterstützt, auch wenn er kein Lehrer ist, aber der natürlich da unterstützend tätig ist. In einigen Kommunen ist es möglich, dass diese Schulbegleiter dann auch zu Hause eingesetzt werden können und damit zumindest so ein bisschen der Bezug zwischen Lernen und Schule nicht vollständig vorhanden geht. Weil man muss sich das schon so vorstellen, dass für viele der Kinder, gerade von denen mit geistigen Behinderungen, sind Schule und Zuhause schon zwei getrennte Räume, an denen auch unterschiedliche Dinge stattfinden. Und diese Aufhebung ist nicht immer ganz einfach. Und da ist, glaube ich, der Einsatz von Schulbegleitern in Raum zu Hause mal gut, mal nicht so gut, sehr individuell vom Kind abhängig. Kann aber natürlich auch helfen, so ein bisschen diesen Kontakt zur Schule nicht völlig abreißen zu lassen.
Es wurde jetzt relativ klar, dass die Auswirkungen, die Sie durch dieses Homeschooling erleben, Sie viel härter treffen als Eltern von in Anführungszeichen normalen Kindern. Die Schulbegleiter sind teilweise komplett weggefallen, teilweise werden sie nach und nach wieder eingeführt. Die digitale Beschulung von Kindern mit Förderbedarf ist teilweise nahezu unmöglich, je nach Grad und Art der Behinderung. Und viele Eltern, die sich auch bei uns gemeldet haben, sagen oder fragen sich, warum ist denn so lange nicht aufgefallen, dass Förderschüler eigentlich in dieser ganzen Covid-19-Krise so stark zu kurz kommen. Ich reiche die Frage weiter an Matthias Richter, Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Schulministerium. Wir haben so viel gehört in den letzten Wochen über die Prüfungskonditionen von Abiturienten, von Zehntklässern, die ihren mittleren Abschluss machen müssen, über Schüler mit Förderbedarf haben wir nicht viel gehört. Warum?
Das ist sicherlich auch dadurch bedingt, dass die Bereiche, die Sie gerade angesprochen haben, das Abitur oder auch die anderen Prüfungen, die nach der 10. Klasse gemacht werden, um den mittleren Schulabschluss zu erreichen, einfach viel, viel stärker auch in der medialen Wahrnehmung in Erscheinung treten. Und das bedeutet aber nicht, das will ich auch ausdrücklich sagen, dass wir nicht auch die Schülerinnen und Schüler im Blick haben, die in Corona-Zeiten nicht beschult werden können in den Schulen und dass wir nicht auch dort genauso darüber nachdenken, wie kann Unterricht, wie kann Lernen auf Distanz stattfinden und wie können wir auch die Schulen und auch die Förderschulen, über die wir jetzt gerade im Moment auch sehr intensiv sprechen, in diesem Fall jetzt bei NOAH Geistige Entwicklung, auch möglichst zeitnah wieder geöffnet werden. Wir haben die Förderschulen ja jetzt auch wieder geöffnet. In der vergangenen Woche, am Donnerstag, sind alle Förderschulen, die eine Primarstufe haben, auch wieder geöffnet worden. Die Schülerinnen und Schüler können dort wieder nach einem bestimmten Rhythmus tageweise am Unterricht teilnehmen, die Schule besuchen. Und wir werden das für alle weiteren Jahrgänge auch entsprechend ab dem kommenden Montag, dem 11. Mai, auch für die anderen Schulen machen. Und dann bleibt noch die wichtige Aufgabe, woran wir im Moment sehr intensiv arbeiten, auch die Schulen, die Förderschulen für geistige Entwicklung und körperlich-motorische Entwicklung auch wieder zu öffnen. Wichtig ist aber dabei auch, dass wir den Gesundheitsschutz sehr gut im Blick haben müssen. Und dann hoffen wir, dass wir hier auch sehr bald wieder in einen, ja, Normalbetrieb kann man das sicherlich nicht nennen, aber in einen tageweisen Rhythmus kommen, dass die Schülerinnen und Schüler auch wieder zur Schule gehen können.
Ja, Sie sagen das schon, Sie bringen die Sicherheitsinteressen der Lehrkräfte auch ins Spiel und das sagen ja auch die Lehrergewerkschaften ganz deutlich. Die GEW in Nordrhein-Westfalen, die hat sich ja auch ans Schulministerium gewandt, um eine weitere Schließung der Förderschulen zu erwirken. Sie wollen die Förderschulen geschlossen halten und kein Wunder, dass die Elternverbände sich darüber aufregen. Wie viel dürfen und wie viel wollen Sie den Lehrkräften zumuten?
Wir sind im Moment dabei, erstens uns sehr intensiv abzustimmen. Wir haben das in der vergangenen Woche gemacht mit über 20 Vertretern aus der Schullandschaft in Nordrhein-Westfalen unter dem Aspekt Inklusion, aber auch Beschulung in Förderschulen, insbesondere auch für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und körperlich-motorische Entwicklung. Wie kann man hier gemeinsam auch zu einer Verständigung kommen, auch bei diesem Treffen war die GEW mit am Tisch, auch andere Lehrergewerkschaften, auch die Elternvertreter waren mit am Tisch, die Vertreter der Lehrkräfte und wir sind dort mit einem gemeinsamen Verständnis auch aus dieser Sitzung herausgegangen, wie wir zu einem Eröffnungsszenario auch für diese Förderschulen kommen. Wir wollen das aber sehr gut auch wissenschaftlich entsprechend begleiten. Wir brauchen besondere Konzepte des Gesundheitsschutzes, des Infektionsschutzes, besondere Hygienemaßnahmen, um auch für diese Schülerinnen und Schüler wieder die Tore der Schulen zu öffnen. Und ich glaube, dass das auch geht. Ich glaube, dass man das verantwortungsvoll machen kann. Wie das im Detail aussieht, kann ich heute noch nicht sagen, aber wir werden in der nächsten Woche hierzu erste Empfehlungen bekommen. Wir arbeiten hier zusammen mit der Universität Bonn, mit Herrn Professor Exner, der auch in vielen anderen Bereichen, auch im Bereich der Kindertagesstätten, seine Expertise zur Verfügung gestellt hat, der auch in dieser Woche schon mehrere Schulen besucht hat, auch in anderen Bundesländern, um sich ein konkretes Bild davon zu machen, welche Anforderungen zu stellen sind und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, die auch in der Praxis dann funktionieren, um einerseits natürlich die Lehrkräfte zu schützen, aber natürlich auch die Schülerinnen und Schüler und das familiäre Umfeld, wenn es auch da insbesondere bei den Schülerinnen und Schülern um junge Menschen handelt, die auch Vorerkrankungen haben, die Immunschwächen haben. Das alles muss mitbedacht werden. Und wir wollen diesen Prozess auch weiter wissenschaftlich begleiten, möglicherweise auch mit Testungen, um hier auch die notwendige Sicherheit für alle Beteiligten in der Schule, in der Schulgemeinde zu bekommen. Aber ich glaube, ganz sicher werden wir auch diese Schulen wieder öffnen müssen. Es kann nicht sein und es darf auch nicht sein, dass die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, dass sie jetzt in dieser Phase von Corona hinten anstehen. Da müssen wir, auch wenn das mit großem Aufwand betrieben werden muss und auch wenn es möglicherweise mit Landesmitteln deutlich stärker noch unterstützt werden muss, müssen wir auch für diese Schülerinnen und Schüler wieder die Schulen öffnen.
Herr Richter, das stimmt sicher viele optimistisch. Nur für einen Großteil der Förderschüler bedeutet es ja vorerst, dass sie erstmal zu Hause bleiben. Für die, die zu Hause beschult werden, haben eigentlich nur Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg explizite Regelungen entworfen für die sonderpädagogische Förderung in Covid-19-Zeiten. Was erwarten Sie von den Lehrkräften? Wie sehr sollen die sich für ihre Förderschüler, die weiterhin zu Hause bleiben, reinhängen? Es gibt eine Dienstpflicht, aber was erwarten Sie von ihnen?
Also richtig ist das, dass wir nur tageweise aus Gründen der Hygiene und des Infektionsschutzes, das gilt auch für die normalen Regelschulen, die Schülerinnen und Schüler wieder auch in die Schule hineinbekommen. Habe heute aber auch nochmal mit Sonderpädagogen, Förderschullehrern auch gesprochen, dass das ganz gut funktioniert, wenn die ein- oder zweimal in der Woche auch wieder in der Schule sind. Der Kontakt, das ist schon weitaus besser, als das zuvor jetzt war. In den vergangenen 8 Wochen war ja gar kein Unterricht möglich, gar kein Präsenzunterricht in den Schulen möglich, dass man dann schon sehr gut auch wieder in den Kontakt treten kann mit den Schülerinnen und Schülern. Natürlich verbleiben dann immer noch anstrengende andere Tage in der Woche, auch für die Eltern. Wir haben das vorhin auch eingangs gehört. Wir erwarten aber schon, dass die Lehrkräfte, und wir wissen auch, dass das funktioniert. Es gibt sicherlich Unterschiede, das ist vorhin auch zu Recht gesagt worden, egal um welche Schule es sich handelt, in dem Engagement der Lehrkräfte. Aber zu einem ganz, ganz großen Teil kann ich wirklich sagen, das sind die Rückmeldungen, die wir haben, sind die Lehrkräfte sehr engagiert, wenn es darum geht, auch den Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern herzustellen. Das geht dann durchaus auch so weit, dass es tatsächlich auch sowas wie Hausbesuche gibt, wenn man merkt, dass man auf anderem Wege überhaupt nicht mehr an die Schülerinnen und Schüler herankommt, dass man sie dann vor Ort auch zu Hause aufsucht, mit Materialien ausstattet. Und das ist einerseits das, was wir uns wünschen von den Lehrkräften, aber es ist auch das, was wir tagtäglich auch erleben.
Herr Klug, erleben Sie das auch so? Erleben Sie das auch so, dass Lehrkräfte anrufen und sich erkundigen? Und Sie haben ja schon erzählt, die werfen Ihnen Materialien durch die Tür durch, aber es gibt genauso viele Eltern, die Null-Risiko-Haltung der Lehrkräfte kritisieren und sagen, da kommt nicht genug.
Ja, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Themen. Das eine ist die Frage der Kommunikation. Da ist es schon so, dass ich zumindest für die, die ich beurteilen kann, dass ein regelmäßiges Nachfragen gibt es schon, aber ein regelmäßiges Nachfragen ist eben was anderes als Distanzunterricht, das muss man auch ganz klar sagen. Was die Null-Risiko-Situation angeht, die betrifft, glaube ich, nicht so sehr die Frage, wie gut Distanzunterricht stattfindet oder nicht, sondern eher die Frage, was an Präsenzunterricht möglich ist und was nicht. Und da möchte ich tatsächlich auch Herrn Richter ein bisschen widersprechen an der Stelle. Wir müssen den Gesundheitsschutz im Blick haben, hat er gesagt. Das würde ich durchaus unterschreiben. Was das Schützen der Schülerinnen und Schüler angeht, im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zumindest, den kann ich einigermaßen beurteilen. Bei der körperlichen und motorischen Entwicklung bin ich nicht so firm, aber in der geistigen Entwicklung sind Vorerkrankungen und Immunschwächen eher selten. Das betrifft, behaupte ich mal, nicht mehr Schülerinnen und Schüler, als es an den Regelschulen auch trifft. Das, glaube ich, ist nicht der Punkt. Und ich frage mich halt an der Stelle, warum brauche ich für die Förderschule geistige Entwicklung ein besonderes Konzept, wenn ich die Schulen in der Primarstufe, also die Grundschulen und auch die Förderschulen in der Primarstufe öffnen kann und wenn ich in Kindertagesstätten Kinder mit besonderem Förderbedarf und Behinderung vorrangig betreuen kann. Warum geht das in der Kita? Warum gibt es ein Konzept für die Kita und warum gibt es kein Konzept für die Förderschulen? Geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung. Denn der Entwicklungsstand der Kinder ist relativ gleich. Also,
dann lassen wir Herrn Richter noch antworten. Lassen wir Herrn Richter noch antworten, bevor wir dann auch mal Frau Ehlers zu Wort kommen lassen. Herr Richter.
Ja, das ist genau das, was wir jetzt entsprechend machen und vorbereitet haben, Herr Klug, weil die Dinge dann auch immer nur nach und nach erledigt werden können. Aber wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir unter Hinzuziehung von wirklich ausgewiesener wissenschaftlicher Expertise in der kommenden Woche Empfehlungen haben werden für Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung und körperlich-motorische Entwicklung, weil das schon so auch von den Experten gesehen wird, dass man dort auch besondere Maßnahmen ergreifen muss beim Infektionsschutz und was Hygienestandards anbetrifft. Wir müssen das auch mit den Schulträgern gut abstimmen. Es sind ganz oft die Schulträger, die Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen, mit denen wir in der vergangenen Woche auch darüber gesprochen haben. Das kommt. Und ich glaube, wenn wir uns auch nochmal vor Augen führen, wie viele Personen unterschiedlichster Professionen auch in diesen Schulen mit beteiligt sind und beschäftigt sind. Schulbegleitung haben wir eben gehört, aber es sind ja oftmals auch Pflegekräfte mit sehr intensivem Körperkontakt teilweise auch. Und es gibt eben größere Probleme, oftmals auch das Einhalten der Verhaltensregeln sicherzustellen. Und darauf muss man immer wieder geeignet reagieren und immer wieder die Balance zwischen Gesundheitsschutz auf der einen Seite und der Durchsetzung auch des Rechts auf Bildung vor Ort in den Schulen für die Schülerinnen und Schüler, das wieder übereinzubekommen. Und das kriegt man dann immer wieder hin, wenn man auch zusätzliche Maßnahmen mit vorsieht. Und das werden wir in der kommenden Woche auf den Weg bringen. Das ist im Übrigen aber auch das, das haben die Gespräche auch gezeigt, mit allen Betroffenen, mit denen wir gesprochen haben, was auch gewünscht wird. Es ist einerseits der Wunsch sehr groß, dass die Schülerinnen und Schüler auch wieder eine Möglichkeit bekommen, in die Schule zu können. Aber es gibt unterschiedliche Interessen und es gibt eben auch die Interessen, die sagen, schaut an dieser Stelle nochmal genau hin, muss man hier vielleicht mehr tun als an anderen Schulen? Und nach all dem, was wir jetzt bislang auch aus der als Rückmeldung bekommen haben, wird es da sicherlich auch darüber hinausgehende Maßnahmen geben.
Herr Richter? Herr Richter, ich will an der Stelle auch nochmal gerade eine andere Perspektive zu Wort kommen lassen, nämlich Anja Ehlers vom Verband Sonderpädagogik. Man hört sie schon die ganze Zeit, Frau Ehlers, weil sie darauf brennen, was zu sagen. Bei dieser Diskussion, was ist Ihnen am wichtigsten?
Also, mein Name ist Angela Ehlers. Aber,
Entschuldigung, stimmt.
Ja, alles gut. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich will vorweg einmal sagen, ich glaube, wir wissen alle, dass die Lehrkräfte und auch die Ministerien sehr viel und sehr engagiert tun in dieser Krise. Und nichtsdestotrotz muss man ganz deutlich sagen, Kinder mit und Kinder ohne Behinderung haben an allen Lernorten das gleiche Recht auf Bildung und das gleiche Recht auf Betreuung. Und man kann da keine Unterschiede machen und kann nicht sagen, ach, wir haben ja erstmal die wichtige Gruppe der Abiturienten und dann die, der den mittleren Schulabschluss macht, sondern wir müssen genauso auch alle Schülerinnen und Schüler im Blick haben. Und an der Stelle muss ich auch sagen, es muss einfach sehr viel individueller geguckt werden. Was ist möglich und was ist erforderlich? Ist es zum Beispiel möglich, wenn jetzt, wie der Herr Staatssekretär gesagt hat, tageweises Öffnen für die Förderschulen angestrebt wird. Ist das überhaupt für den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin nachvollziehbar und möglich? Oder führt das nicht womöglich zu sehr herausfordernden Verhaltensweisen, wenn man dann einen Tag die Woche in die Schule gehen darf und am nächsten Tag kommt wieder kein Bus mehr? Und wird nicht der eine oder andere sich dann persönlich das zuziehen und sagen, ich bin daran schuld, dass ich nicht mehr in die Schule gehen darf? Das alles muss man im Blick behalten. Und wir haben ja jetzt über die Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit geistigen Behinderungen und mit körperlich-motorischen Behinderungen gesprochen. Man muss natürlich auch die Kinder mit psychischen Behinderungen und die Kinder mit sozial-emotionalem Förderbedarf im Blick behalten. Auch für die ist Distanzlernen oftmals, auch wenn die Eltern noch so engagiert sind, kaum möglich. Und manch einer hat auch kein Elternhaus, das das leisten kann und dazu in der Lage ist. Auch diese Kinder und Jugendlichen müssen so schnell wie möglich wieder in die Schule.
Und man sieht es.
Bitte?
Ja, man sieht den Spagat, in dem alle Beteiligten hier stecken.
Ja.
Denn es ist der Spagat zwischen dem Argument, Kinder mit bestimmten Förderbedarfen können mit all dem Online-Lernen überhaupt nichts anfangen, mit Fernlernen, wie man das auch immer bezeichnet. Und andererseits müssen wir Mitschüler und Lehrer schützen vor Ansteckungsgefahren. Wir müssen es versuchen, so allen Beteiligten recht zu machen. In dem Spagat, wie kann man das hinkriegen?
Also das ist genau so und natürlich muss der Infektionsschutz und müssen die Hygienebedingungen berücksichtigt werden. Was ich mich die ganze Zeit frage ist, die Bundesliga kann wieder losgehen und die Friseure können wieder aufmachen. Das finde ich auch alles sehr gut. Nur bei der Bundesliga gibt es ganz klar die Vorgabe, es muss Testreihen geben für jeden Einzelnen, der dort mitwirkt, sowohl für die Spieler als auch für die Betreuer. Warum sagt niemand, wir können diese Testverfahren auch für die Spieler, also für die Schülerinnen und Schüler und für die Lehrkräfte, für die Betreuerinnen und Betreuer anwenden. Man kann damit, glaube ich, gerade bei Schülerinnen und Schülern mit Vorerkrankungen dann eine ganze Menge an Unsicherheiten und Unwägbarkeiten abwenden, wenn man da auch mehr testen würde. Und dann, glaube ich, muss man einfach sehr viel stärker auch die Elternwünsche berücksichtigen. Die Eltern kennen ihre Kinder ganz genau. Das haben wir eben auch bei Herrn Klug gehört, dass es da sehr genaues Abwägen gibt, was ist meinem Kind zuzumuten und was braucht mein Kind aber jetzt auch. Also ich bin sehr dafür, viel individuellere Wege zu gehen, nicht zu sagen, wir öffnen tageweise, wir öffnen Förderschulen vielleicht noch gar nicht oder erst als letztes, sondern zu gucken, was wünschen die Eltern für dieses Kind und was ist für das Kind mit Vorerkrankung oder ohne auch möglich. Man kann auch nicht alle Kinder, die einen Förderbedarf im Bereich der geistigen Entwicklung oder der emotional-sozialen Entwicklung haben, über einen Kamm scheren und sagen, die können alle die Hygienevorgaben nicht einhalten. Da gibt es viele darunter, die können das sehr gut. Die können da auch noch anderen Vorbild sein. Gerade in inklusiven Lerngruppen wissen wir, dass die Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf geistige Entwicklung oftmals diejenigen sind, die soziale Vorbilder sind. Also ich plädiere sehr dafür, individuell zu gucken und nicht alle über einen Kamm zu scheren.
Frau Ehlers, klares Statement, es ist ein Appell für mehr individualisierte, maßgeschneiderte Lösungen.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Lehrer sagen, das macht es für uns noch komplizierter, als es ohnehin schon ist. Aber darüber diskutieren wir gleich nach der Musikpause. Und dann hören wir auch noch, wie unterschiedlich die Bundesländer es bislang gehandhabt haben. Danke, bis gleich. Wir reden heute über Kinder mit Förderbedarf in Zeiten von Coronavirus. Sie haben es besonders schwer, denn schon in normalen Zeiten brauchen sie sehr viel mehr Hilfe beim Lernen. Jetzt sind sie diejenigen, die vielleicht am meisten abgehängt werden. Der Leidensdruck von Eltern und Schülern ist groß. Was kann und was muss sich ändern? Was hat sich vielleicht schon geändert? Wir reden jetzt darüber mit Gino Casale, Professor für Sonderpädagogik am Institut für Bildungsforschung der Uni Wuppertal. Herr Casale, Sie haben sich gemeinsam mit Wissenschaftlern der Uni Hannover und Oldenburg mal angeschaut, wie sich die Situation denn bundesweit darstellt. Was ist Ihnen bei diesem Vergleich aufgefallen?
Ja, erst auch mal schönen guten Tag von mir in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Was wir in unserem Forschungsprojekt gemacht haben, war im Prinzip in einem ersten Schritt eine Analyse der Regelungen der Bundesländer in Bezug auf die sonderpädagogische Förderung während der Schulschließung. Einfach auch aus dem Grund, weil wir unseren Auftrag als Wissenschaftler ein Stück weit verstehen, in der jetzigen Situation zu schauen, wie jetzt kreative Lösungen und Innovationen auch von den Kollegen in der Praxis umgesetzt werden. Und wir haben dann die aktuelle Situation auch zum Anlass genommen, um eine bundesweite Befragung von Lehrkräften zu machen, was sie eigentlich gerade zurzeit während der Schulschließung in den Schulen umsetzen, wie sie also sonderpädagogische Förderung im digitalen Lernen umsetzen. Also wir haben uns ja wirklich auch fokussiert auf das digitale Lernen als eine Form des Distanzlernens. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man diese beiden Begriffe nicht synonym verwendet. Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben einen Schwerpunkt gelegt. Frau Ehlers hat das ja eben richtigerweise auch schon gesagt. Sonderpädagogischer Förderbedarf ist eben eine sehr heterogene Kategorie. Und wir haben uns fokussiert auf die Bereiche der Lernschwierigkeiten und der Verhaltensprobleme. Also wir wären dann wirklich so in dem Bereich der Förderschwerpunkte Lernen und emotional-soziale Entwicklung, auch die psychischen Erkrankungen, von denen Frau Ehlers eben gesprochen hat, wären hier impliziert. Und wir haben im Rahmen von dieser Online-Befragung, die gerade auch noch läuft, aber schon vorläufige Ergebnisse auch generieren können und haben bislang insgesamt Daten von über 500 Lehrkräften auswerten können, die auch aus dem gesamten Bundesland kommen. Bis auf das Saarland sind tatsächlich alle Bundesländer vertreten. Und im Prinzip lassen sich drei wesentliche Hauptbefunde feststellen aus unserer Erhebung. Und der erste Befund ist, dass 50% ungefähr der befragten Lehrkräfte das Distanzlernen über digitale Lernformen umsetzen. Und das tun sie eben insbesondere, um Aufgaben zu verteilen, um Arbeitsmaterial zu verteilen und vor allem eben auch, um in Kommunikation zu bleiben mit ihren Schülerinnen und Schülern. Die andere Hälfte setzt nach wie vor auf analoge Lernformen. Also auch das scheint noch häufig gemacht zu werden in den Schulen, von den Kolleginnen und Kollegen aus den Schulen, dass sie eben analoge Lernformen verwenden. Der zweite wesentliche Befund aus unseren Ergebnissen ist, dass die Umsetzung von digitalen Lernformen dadurch vorhergesagt wird, wie selbstwirksam sich die Kolleginnen und Kollegen im digitalen Lernen erfahren. Also das bedeutet, wie viel Vertrauen haben sie eigentlich in ihre eigene Fähigkeit im digitalen Lernen und wie viel Vertrauen haben sie in das digitale Lernen als eine effektive Methode zur Förderung von Schülern mit Lern- und Verhaltensproblemen. Ein weiterer interessanter Befund, der auch wahrscheinlich für die aktuelle Diskussion sehr interessant sein kann. Wir haben auch danach gefragt, wie didaktisieren die Kolleginnen und Kollegen? Also was machen sie tatsächlich, um den besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden? Und da konnten wir eben auch unter anderem herausfinden, dass sie sehr stark individualisieren, dass sie das Unterrichtsmaterial differenzieren, dass sie individuelle Lernziele setzen, dass sie versuchen, passende Aufgabenformate in einem passenden Umfang für alle Schülerinnen und Schüler bereitzustellen und vor allem auch, dass sie die Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern pflegen und emotionale Unterstützung geben, insbesondere eben über sehr viel positives Zureden und positives Feedback.
Das heißt, aus Sicht der Lehrer, nach deren Selbstauskunft in dieser Umfrage, ist alles in Ordnung?
Also wir haben natürlich sehr, sehr viele Punkte abgefragt. Und wir haben unter anderem auch nach Herausforderungen gefragt, die die Kolleginnen und Kollegen wahrnehmen. Und auch da lassen sich insbesondere zwei wesentliche Herausforderungen extrahieren, die die Kollegen in der Praxis gerade in der Umsetzung des digitalen Lernens wahrnehmen. Und das sind zum einen die Fähigkeit zur Selbstregulation bei den Schülerinnen und Schülern. Also das passt eigentlich ganz gut zu dem, was Herr Klug eingangs auch gesagt hat. Es ist ein Problem, wenn Schüler es eben nicht schaffen, ihren Arbeitsprozess selbst zu strukturieren, wenn sie keine Strategien haben, wie sie jetzt eine Aufgabe bearbeiten und es niemanden gibt, der eben an dieser Stelle auch unterstützen kann. Und eine zweite wesentliche Herausforderung ist tatsächlich die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus. Also sowohl die Unterstützung durch die Eltern als auch die Kommunikation mit den Eltern wird von den Kolleginnen als eine Voraussetzung für erfolgreiches digitales Lernen gesehen und wird aber gleichzeitig auch noch als etwas gesehen, was vielleicht im Moment noch ausbaufähig ist.
Also viele Schüler können überhaupt gar nicht mit Online-Angeboten umgehen, weil sie nicht in der Lage sind, sich selber so zu regulieren, dass sie damit selbstbestimmt arbeiten können. Und deswegen ist die Vermittlung von Eltern sehr viel wichtiger bei Schülern mit Förderbedarf. Das ist quasi die Baseline, die Sie da rausziehen. Wir gucken gerade mal, wie das, was Sie gesagt haben, bei einer Hörerin ankommt, die selber ein Kind mit Förderbedarf hat. Die hat die 00800 4464 4464 gewählt. Frau Meier, Sie leben in Gelsenkirchen. Erzählen Sie, wie sind Ihre Erfahrungen?
Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Ja, bei uns, unser Sohn, der David, ist 9, ist Autist mit einer schweren geistigen Behinderung. Spricht nicht, braucht viel Aufmerksamkeit, muss überall hin an der Hand genommen werden. Und also es ist für uns Alltag, mit dem wir auch zurechtkommen. Und seitdem die Schulen am 16. März geschlossen wurden, ist er bis zum 20. April von meinen Eltern betreut worden. Weil mein Mann und ich, wir arbeiten bei den medizinischen Berufen. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt hat die Notbetreuung angefangen, wir schicken ihn wieder in die Schule. Mhm. Und er ist wirklich am 20., also nach den Osterferien, wieder zur Schule gegangen. Es hat alles funktioniert. Er hat sich ganz doll gefreut. Die Schultasche und der Schulbus und die Kinder, er war wirklich hochauf begeistert. Und dann kam die Maskenpflicht. Unser Sohn eine fürchterliche Angst davor hat, sie aufzusetzen, wurde er jetzt von der Notbetreuung ausgeschlossen. Er darf da nicht hin, obwohl er 2 Wochen schon da war. Mhm. Wir haben wirklich mit der Direktorin hin und her überlegt, was machen wir. Dann hieß es, sie bestellt Masken, die FFP2-Masken und Schutzkleidung für die Lehrer und dann dürfte David wieder in die Schule.
Also die Lehrer schützen sich, damit er die anderen nicht so sehr schützen muss, ja.
Ungefähr. Aber die Masken kamen nicht und wir haben uns selber dahinter geklemmt, haben die besorgt, haben die Leiterin angerufen, haben gesagt, hören Sie mal, wir haben die Masken. Wir haben das, was Sie haben wollten, haben wir. Und dann hieß es, naja, aber er kann den Abstand nicht halten. Ja, natürlich kann er den nicht halten. Der ist ja auf eine geistige Entwicklung wie ein Kindergartenkind, noch weniger. Jetzt ist unsere Frage, darf sie den ausschließen? Er war ja schon in der Notbetreuung drin. Für uns ist es aber auch ein Spagat zwischen Beruf und Zuhause bleiben.
Es ist vollkommen klar. Es ist ein Angebot da, aber er kann es nicht wahrnehmen, weil er sich an bestimmte Spielregeln nicht halten kann, was mit seinem Förderbedarf zusammenhängt. Es wird viele solcher Grenzfälle geben. Wir können Ihnen das, glaube ich, hier nicht juristisch beantworten, ob die Schule ihn ausschließen darf oder nicht. Dazu müssen wir uns mit dem Experten zusammenschließen. Aber man sieht, wie schwierig das ist. Mangelt es aus Ihrer Sicht an gutem Willen der Beteiligten, am guten Willen der Schulleitung oder der Lehrer?
Kann ich nicht sagen. Also einerseits würde ich sagen ja, andererseits nein. Ich kann sie verstehen. Ich kann sie wirklich verstehen, dass sie sich schützen wollen, ja. Aber dann dieser Satz, wir holen uns Schutzkleidung und Masken und dann kann das wieder anlaufen. Und als das da war, hieß es, oh, kann doch nicht, weil er hält ja den Abstand nicht. Also irgendwo sind wir auch zwiegespalten. Irgendwo, ich habe ein Verständnis, aber ich habe auch eine enorme Wut und Enttäuschung darüber, dass man Kinder, vor allem Kinder, die es am nötigsten haben, die wirklich diese Hilfe brauchen, diesen geregelten Tagesablauf, diese Strukturen, dass das alles jetzt wegfällt. Für die Kinder ist Schule nicht nur Schule, es ist auch Therapie.
Frau Meier, ich würde an der Stelle ganz gerne noch Carla Förste zu Gehör bringen, die sagt im Grunde genommen auch fast, was Sie sagen. Sie schreibt uns, sie ist Mutter von Kindern am Gymnasium. Es ist mir unverständlich, weshalb Kinder mit dem Förderbedarf geistiger Entwicklung oder körperlich-motorische Entwicklung noch nicht wieder in die Schulen dürfen. Bei Kindern der Q1, die ein Jahr vor dem Abitur stehen, wird der Infektionsschutz lockerer gesehen, um Unterricht zwar mit verkleinerten Gruppen, aber im Kurssystem, also stündlich wechselnden Gruppenzusammensetzungen, zu ermöglichen. Warum ist man bei Kindern mit Förderbedarf überkritisch? Ein mangelndes Verständnis für die Abstandsregeln kann es nicht sein. Viele Oberstufenschüler halten sich mutwillig nicht daran. Manche Kinder mit Förderbedarf sind dagegen geradezu in Regeln vernarrt. Also ich nehme an, das ist etwas, was bei Ihnen auf Resonanz stößt.
Ja.
Frau Ehlers, was sagen Sie dazu? Ich spiele den Ball gerade nochmal weiter. Ja. Frau Ehlers, wie ist Ihre Meinung?
Ja, das spricht mir so aus dem Herzen. Ich glaube, es ist unmöglich, was wir hier von Eltern gerade verlangen. Und es widerspricht auch allem, was die UN-Behindertenrechtskonvention sagt. Und das ist für mich das oberste Recht, was hier gilt. Ich glaube, wir müssen einfach alle ein bisschen mehr auch Mut an den Tag legen. Ich will nicht sagen, dass wir jetzt den Infektionsschutz hinten anstellen sollen oder die Hygienevorgaben nicht wahrnehmen sollen. Aber alles mit Maß und Mitte, wie die Bundeskanzlerin immer sagt. Es kann nicht sein, dass jetzt wirklich an Einzelnen so extreme Anforderungen exerziert werden. Und wenn es denn wirklich so ist, dass jetzt gesagt wird, das eine Kind kann die Abstandsregeln nicht einhalten, das Kind kann dies nicht, kann das nicht, dann muss man mit dem zuständigen Gesundheitsamt gemeinsam gucken, wie der Schulbesuch und die Betreuung durchgesetzt werden kann. Wir haben Vergleichsmöglichkeiten in anderen Situationen bei Menschen in Pflegeheimen, die dement sind oder so. Auch da sagt niemand, die müssen jetzt hier raus, die müssen gehen, sondern da gibt es dann auch Versorgungs- und Betreuungskonzepte. Und genauso muss es hier auch sein. Wir können nicht sagen, dass Eltern, die sowieso schon einen sehr, sehr herausfordernden Spagat leisten müssen, zwischen Arbeit, Familienleben und Betreuung jetzt hier noch über und über belastet werden. Ich glaube, man kann nur alle Schulen, alle Kolleginnen und Kollegen bitten, da wirklich auch individuelle Konzepte zu entwickeln. Und vor allen Dingen, wenn man jemandem sagt, du kannst bei uns in die Notbetreuung kommen, ihn dann wieder nach Hause zu schicken. Das geht nach meinem Dafürhalten überhaupt gar nicht, wenn es keine positive Testung auf Corona gibt. Und das ist ja hier wohl nicht der Fall.
Frau Ehlers, danke. Sie sind Herr Richter, ne?
Ja.
Ja, Herr Richter, Sie sollten reagieren auf jeden Fall.
Zunächst mal möchte Frau Dr. Ehlers auch mal recht geben, dass wir sehr, sehr individuell die einzelnen Fälle in den Blick nehmen müssen. Das ist der Ansatz, den wir auch in Nordrhein-Westfalen machen werden. Wir werden in einem Verantwortungsdreieck zwischen Schulleitung, Eltern und Schulaufsicht bei jedem einzelnen Schüler, bei jeder einzelnen Schülerin danach schauen müssen, welche Möglichkeiten gibt es. Ich sage ganz bewusst Möglichkeiten. Die Zielsetzung ist dabei immer auch wieder Beschulung und Unterricht möglich zu machen. Mhm. Natürlich Infektionsschutz, Hygieneschutz, das ist richtig, aber das kann man an ganz, ganz vielen Beispielen auch in Einklang miteinander bringen. Ich würde ganz gerne der Zuhörerin aus Gelsenkirchen anbieten wollen, diesen einzelnen Fall auch mal konkret anzuschauen. Zunächst mal sind wir froh, dass die Notbetreuung im Umfang von 22.000 Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen Gebrauch gemacht wird, darunter auch 2.000 Kinder mit besonderem Förderbedarf. Das hat zwei Wochen lang, und ebenso traurig bin ich, dass es dann eben anschließend beendet werden musste oder sollte. Das müsste man sich mal im konkreten Fall anschauen, um da vielleicht auch entsprechend eine Hilfestellung zu geben.
Wir kommen hier oft an den Punkt zu diskutieren, wie die richtige Abwägung zwischen Mut, wie das Frau Meyer so schön genannt hat, und Infektionsschutz eigentlich aussieht. Und man merkt Ihnen, Herr Richter, auch an, dass Sie das nicht böswillig alles abwehren, sondern dass das oftmals eine individuelle Abwägung ist. Was aus meiner Sicht vielleicht noch ganz wichtig wäre, wäre darauf anzusprechen, was das denn eigentlich langfristig für Auswirkungen hat. Frau Meyer hat ja auch gerade schon gesagt, für viele Kinder ist das nicht einfach nur Schule, das ist für viele Kinder mit Förderbedarf auch Therapie. Vielleicht können wir das bei Ihnen, Herr Klug, nochmal in Erfahrung bringen. Welche langfristigen Folgen sehen Sie denn? Macht Ihr Sohn, macht er vielleicht sogar Rückschritte?
Das ist eine unglaublich schwierige Frage. Wir leben mit dieser Diagnose Autismus jetzt seit 8 oder 9 Jahren. Und das Erste, was uns die Autismustherapeutin gesagt hat, ist, das Kind wird immer 2 Schritte nach vorne und 1,5 Schritte wieder zurück machen. Das heißt also, dass es Rückschläge gibt, ist für uns jetzt kein neuer Aspekt. Das kommt immer mal wieder vor. Und deswegen glaube ich, ist die Zeit im Augenblick noch viel zu kurz, um das beurteilen zu können, was für Auswirkungen das langfristig hat. Aber natürlich ist das so, dass wir schon bemerken, dass insgesamt es für unseren Sohn erheblich viel schwieriger ist. Also wir sind im Moment bei ungefähr 3 Stunden in der Nacht, die wir schlafen. Das ist sehr wenig und sicherlich auch dauerhaft nicht durchhaltbar. Und das ist, glaube ich, schon eine Folge davon, dass ihm auch die Herausforderung und auch die Kommunikation mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern fehlt, die natürlich beschäftigend ist, die herausfordernd für ihn ist und die wir auch nicht 100% auffangen können. Wäre das alles was man zu Hause problemlos erledigen könnte, bräuchten wir keine Sonderpädagogen. Die brauchen wir aber, eben weil das eine besondere pädagogische Herausforderung ist, Kindern mit solchen Einschränkungen was beizubringen. Und da muss ich Frau Ehlers auch völlig recht geben. Das ist sehr, sehr individuell, was da erforderlich ist für den Schüler und auch was dem Schüler vermittelbar ist. Und deswegen wird eine Lösung, die versucht, alles abzudecken, sicherlich sehr schwierig sein. Und ich muss Frau Ehlers auch recht geben, wir dürfen an der Stelle nicht Überanforderungen produzieren. Wir müssen schon gucken, natürlich, dass der Arbeitsschutz für die Mitarbeitenden in der Schule, egal ob das Schulbegleiter oder Pfleger oder sonst Lehrer oder andere Beschäftigte in der Schule sind, dass das gewährleistet ist. Aber das ist eben auch kein Job mit Nullrisiko. Wird allerdings, das ist etwas, was uns tatsächlich aus vielen Schulen zurückgemeldet wird und auch nicht nur in der aktuellen Situation, da verstärkt, aber auch sonst, dass das ein Anspruch ist, den viele Schulen an die Beschulung der Schüler stellen. Sobald irgendetwas auch nur annähernd problematisch erscheint, werden die Kinder nach Hause geschickt oder vorübergehend beurlaubt oder ähnliches. Und da muss ich Herrn Richter tatsächlich widersprechen. Schulaufsicht, Schule, Eltern ist kein Dreieck, das ist allenfalls eine gerade Linie, weil ich habe noch nie erlebt, dass Schulaufsicht und Schule unterschiedliche Auffassungen vertreten hätten, wenn es darum ging, ob Schüler aufgrund ihrer individuellen Einschränkungen Schule besuchen können oder nicht.
Also geht es darum, was Sie sagen, dass der Schutz der Lehrer und deren Belastbarkeitsgrenze im Zweifelsfall Priorität hat.
Ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen.
Ich versuche am Schluss nochmal, denn dem nähern wir uns, das Thema noch ein bisschen weiter aufzumachen, angeregt grundsätzlich durch die Diskussion hier, aber auch das, was bei uns an Mails ankommt. Zum Beispiel schreibt Benjamin Schubert, der einen 4 Jahre alten Sohn hat, der aufgrund einer Genmutation geistig behindert ist. Er sagt, dass Menschen mit dringendem Förderbedarf in Zeiten der Corona-Krise einfach vergessen worden sind, ist ein Skandal, aber auch keine Überraschung. Trotz schöner Worte ist unsere Hochleistungsgesellschaft von Inklusion noch weit entfernt. Ich würde den Gedanken nochmal an Sie kurz zurückspielen wollen, Herr Kassale, denn es geht ja dann auch um den Leistungsgedanken bei bildungspolitischen Entscheidungen. Lange lag der Fokus auf Absolventen, Abiturienten oder mittlere Reifeschülern, die irgendwann dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen sollen. Können die wieder zurück in den geregelten Betrieb? Ist da ein Zusammenhang zwischen der geringen Aufmerksamkeit der Länder für den sonderpädagogischen Förderbedarf und dieser allgemeinen Haltung einer Leistungsgesellschaft aus Ihrer Sicht?
Das ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Zusammenhang würde ich jetzt erstmal da so nicht erkennen. Ich glaube einfach, dass die gesamte Krise, unser gesamtes System mit einer so starken Wucht getroffen hat, wie das einfach auch nicht zu antizipieren war. Und dementsprechend brauchte man kurzfristige Lösungen und man musste versuchen, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Und Herr Richter hat das eben ja auch schon gesagt, dass insbesondere auch die Absolventen und die Schulabschlüsse und die anstehenden Abiturprüfungen medial sehr im Fokus standen, was ja auch durchaus nachvollziehbar ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir auch, und da hat Herr Richter eben auch darauf hingewiesen, eine große Anzahl an Schülerinnen und Schülern haben, für die das gerade erstmal nicht relevant ist, sondern die eher darauf angewiesen sind, dass sie in der Schule eine spezifische Lernunterstützung bekommen, eine spezifische emotional-soziale Unterstützung. Und das ist eine Schülergruppe, die eben in dieser gesamten Diskussion auch nicht vergessen werden darf und wo eben auch die Kolleginnen und Kollegen in der Schule, und das zeigen auch tatsächlich Gespräche, die wir mit Lehrkräften führen, sich wünschen, dass es dort vielleicht auch ähnliche Regelungen gibt und eine ähnliche Systematisierung gibt, wie es sie gerade auch eben für die Abiturprüfung beispielsweise gibt.
Ja. Gut, dass Sie den Punkt nochmal aufgebracht haben. Frau Ehlers.
Ja, ich will Ihnen zustimmen. Ich glaube, es hat schon was mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun. Und vielleicht müssen gerade die, die jetzt hier diskutieren, also vor allen Dingen auch die Entscheidungsträger in den Ministerien und in den Verbänden, immer wieder deutlich machen, dass Schülerinnen und Schüler alle leisten. Die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, mit Behinderung, leisten zum Teil Unglaubliches. Viel, viel mehr als jeder andere Schüler, dem vielleicht Lernen ganz leicht fällt. Und gerade was soziales Lernen angeht, haben wir unter diesen Schülerinnen und Schülern oftmals welche, die sehr vorbildlich auch zeigen können, was sie alles drauf haben und wie sie andere mitziehen können. Und wir müssen, glaube ich, auch wirklich hier in den Blick nehmen, was leisten denn Eltern von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen, auch mit schweren Behinderungen. Die Eltern sollen ihr Familienleben gestalten, die sollen arbeiten, Geld verdienen und sie sollen auch noch alle Betreuungsleistungen übernehmen. Das sind Anforderungen, da müssen wir einfach unterstützen, das geht nicht.
Und damit, Frau Ehlers, hatten Sie quasi schon das Schlusswort. Angela Ehlers, Bundesvorsitzende im Verband Sonderpädagogik. Matthias Richter war uns auch zugeschaltet, Staatssekretär im Schulministerium in Nordrhein-Westfalen. Dino Casale, Professor für Sonderpädagogik am Institut für Bildungsforschung an der Universität Wuppertal. Und Jan Klug, den Sie ausführlich am Anfang gehört haben, Vater eines Förderkindes und Mitglied im Vorstand Landeselternkonferenz Nordrhein-Westfalen. Und weiter geht es hier im Kulturnachmittag mit Themen und Beiträgen aus dem Bereich der Popmusik. Mein Name ist Sandra Pfister. Schön, dass Sie dabei waren in dieser Diskussion darüber, wie Kinder mit Förderbedarf durch die Corona-Zeit kommen und wann sich für Sie denn etwas bessert und ändert. Danke für Ihr Interesse. Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Bis bald. Tschüss.